Kolosser Kapitel 2, Abvers 4. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und seid reichlich dankbar oder überfließend dankbar. Sie haben es gesehen, wie ich im Eingang, ich habe das überschrieben mit Lebe mit Jesus. Wir sehen das erste Mal wieder eine Art von Paulus oder eine Art von der Unterweisung, die uns da in der Bibel begegnet. Der Paulus sagt, ich sage euch das, dass euch niemand betrügt und ihr verführerische Reden anheimfallt. Es hat ja genug verführerische Reden gegeben. Religion war ein Thema, Glaube war ein Thema, es war nicht Tabu, es war nicht einfach Privatsache. Und so hat es auch viele gehabt, die ihre Weisheiten da preisgegeben haben. Da werden wir am nächsten Sonntag mehr davon hören, wo der Paulus dann konkreter darauf eingeht. Aber jetzt, wo der Paulus sagt, ich sage euch das, und er nimmt jetzt auch Bezug auf das, dass er gezeigt hat, wer Christus ist. In ihm sind alle Schätze von der Weisheit verborgen. Und wenn die Bibel falsche Lehren angeht, dann macht sie eins, und das dürfen wir nie übersehen, sie tut das erste Mal uns erklären, wer Jesus eigentlich ist. Das werden wir das nächste Mal noch mal genauer anschauen, weil ich manchmal den Verdacht habe, dass wir tendenzmässig eher schauen, was bei den anderen alles könnte falsch sein, und vergessen zu schauen, wer Jesus ist. Das ist die grösste Gefahr, dann eben genau dort reinzugehen, wo man eigentlich nicht will. Aber das schauen wir das nächste Mal genauer an. Aber interessant ist, dass der Paulus und überhaupt in der Schrift, immer wenn es um falsche Lehre geht, immer Jesus gross gemacht wird, immer Jesus ins Zentrum gestellt wird und gesagt wird, das ist unser Orientierungs- und Zielpunkt. Je klarer das Bild von Jesus ist, desto leichter können wir falsche und verführerische Meinungen erkennen, auch wenn sie noch so gut präsentiert werden. Aber wie gesagt, dazu schauen wir den nächsten Abschnitt, nächsten Sonntag, ein bisschen genauer an. Und jetzt sagt der Paulus etwas, wo vielleicht der einen und anderen auch schon zu denken gegeben hat, wie mir. Er sagt im Vers 5, obwohl ich fern von euch bin, bin ich im Geiste bei euch und freue mich zu sehen, wie fest ihr zusammenhaltet und wie unerschütterlich euer Vertrauen auf Christus ist. Da hat sich vielleicht schon der eine und andere Frage gestellt, ja, was hat der Paulus ganz besondere Fähigkeiten besessen? Hat er können, obwohl er, in der Luther-Übersetzung heisst, obwohl ich fleischlich abwesend bin, also körperlich abwesend bin, bin ich doch bei euch im Geist. Hat jetzt der Paulus eine ganz besondere Fähigkeit, in einer Gemeinde präsent zu sein, geistlich, ohne dort anwesend zu sein? Also mit anderen Worten wäre das eigentlich fast die Begabung von der Allgegenwärtigkeit, dass jemand kann an einem Ort präsent sein und gleichzeitig an einem anderen Ort hineinschauen. Und das habe ich schon ein bisschen darüber nachstudieren, wie jetzt echt das gemeint ist. Und ich bin zu folgendem Schluss gekommen, Sie können den mit mir teilen oder nicht. Wenn die Bibel von Geist redet, das macht sie da, tut das nicht spezifizieren, dann braucht sie das Wort sowohl für den Geist Gottes wie auch für den menschlichen Geist, das ist die menschliche Denkfähigkeit. Das, was der Mensch in sich auch ausmacht. Also sie macht oft nicht einen Unterschied. Ein Vers, wo das gerade in einem Vers ausgedrückt ist, der Geist selbst, und das ist der Heilige Geist gemeint, gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Also haben wir zweimal im gleichen Vers das Wort Geist. Einmal, ohne das genau zu bezeichnen, wissen wir sofort, das ist der Geist Gottes gemeint. Der gibt unserem Geist Zeugnis. Das heisst, wenn Geist in der Bibel steht, dann heisst das noch lange nicht immer, dass das immer gleichzeitig ist mit Heiliger Geist. Das gibt noch andere Stellen, um das nachweisen können, aber ich hoffe, Sie glauben mir das jetzt, aufgrund von dem Vers, Römer 8, Vers 16. Und wenn der Paulus jetzt sagt, obwohl ich fleischlich abwesend bin, aber im Geist bin ich bei euch, so meint er nicht, ich schaue jetzt in euer Gemeinsleben hin und du das beobachte. Sondern der Paulus hat vom Epaphras über Gemeinde gehört, in Kolosse. Er ist zu ihm gekommen, der Epaphras, er hat ihm erzählt, was ihn bewegt. Er hat erzählt, was in dieser Gemeinde vorgeht, er hat ihm von den Problemen erzählt, er hat erzählt, wie die Leute im Glauben stehen. Und von dem Moment an, das haben wir ja gesehen, hat der Paulus gesagt, von dem Moment an haben wir für euch täglich gebetet. Das heisst, von dem Moment an ist die Gemeinde in Kolosse ist ein Teil geworden im Leben von Paulus. Er hat Anteil genommen und er ist in seinem Geist, in seinem Denken, in seiner Gesinnung, ist er eng verbunden mit dieser Gemeinde. Er meint also nicht eine mystische Präsenz in der Gemeinde, sondern er meint ein inneres Engagiertsein. Seit ich von euch gehört habe und gehört habe, wie ihr im Glauben steht, bin ich mit euch gedanklich verbunden. Aber nicht über eine unsichtbare Welt, dass man sagen könnte, die Gemeinde hätte können sagen, in Kolosse, jetzt ist eigentlich auch der Paulus in unserer Mitte. So wie wir das ja von Jesus wirklich können sagen, dass Jesus jetzt da wirklich in unserer Mitte ist. Aber der Paulus ist nicht in dieser Form, in dieser Gemeinde verbunden gewesen, sondern er ist innerlich mitgegangen. Er hat gehört von dieser Gemeinde und er hat sich orientieren lassen und seitdem ist er Geistes im Denken mit dieser Gemeinde täuscht verbunden gewesen und hat sich verbunden gefühlt. Und dann sagt er, wie ihr nun dem Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Auch da wieder greift er eigentlich auf ein ganzes elementares Fundament zurück. Einmal mehr wird deutlich, Gemeinde, Jesu besteht allein aus denen, die Christus angenommen haben. Er geht selbstverständlich davon aus, dass all die in der Gemeinde Christus angenommen haben. Das müssen wir heute wieder deutlich sagen, das war da Selbstverständlichkeit gewesen. Aber Gemeinde ist nicht etwas, das entsteht durch Leute, die einfach durch ihre Geburt irgendwie halt reformiert, katholisch oder von mir aus auch freikirchlich sind. Sondern Gemeinde setzt sich zusammen aus Menschen, die Jesus angenommen haben. Und so sagt er ganz selbstverständlich, wie ihr Jesus angenommen habt. Grundlage von christlichem Leben gibt es nur eine. Jesus Christus, wo wir angenommen haben, wo in unserem Leben Raum eingenommen hat. Das ist die Grundlage von jedem Gemeinsleben. Ein anderer Grund kann niemand legen, sagt der Paulus der Korinther, als der, der geleitet ist, das ist Jesus Christus. Und der wird geleitet in unserem Leben, wenn wir Jesus annehmen. Wie viele ihn aufnahmen, den Vers kennen Sie, denen gibt Gott Macht oder er autorisiert sie dazu, dass sie sich Gottes Kinder nennen können. Die, die an seinen Namen glauben. Und am Nikodemus sagt Jesus, es kann niemand neues Leben bekommen, es kann niemand ins Reich Gottes kommen, ausser er werde von neuem geboren. Und von neuem geboren wird man, indem man sich zu Christus hinwendet, indem man seine Sünde bekennt, eigentlich seine Gottlosigkeit, und Jesus sein Leben einlässt. Wir können sehr fromm sein, aber nicht wiedergeboren. Wir können sehr viel von Jesus reden und über Jesus, aber das heisst noch lange nicht, dass wir wiedergeboren sind. Wiedergeboren sind wir erst von dem Moment an, wo wir Jesus in unser Leben einladen. Wo wir erkennen, dass wir ihn brauchen. Wo wir verstehen, was er für uns zu tun hat am Kreuz. Dort, wo wir sagen, komm, Jesus, ich will jetzt das Leben mit dir leben, in Verbindung mit dir und in Verantwortung von dir. Dort entsteht neues Leben. Und das ist Das weiss man. Und wenn man unsicher ist, dann kann man Jesus das nochmal sagen. Jesus, du weisst, ich will mit dir leben. Aber es ist ein Unterschied, ob ich über Jesus rede und über Jesus Bescheid weiss, oder ob Jesus ich aufgenommen habe, so wie das die Bibel uns lehrt. Und wer das noch nicht gemacht hat, der soll doch das machen, heute Morgen. Ich kann es jetzt machen, in meinem Gebet. Man kann Jesus aufnehmen. Es geht Gott nicht darum, dass wir fromm sind. Es geht ihm darum, dass wir mit ihm in Verbindung stehen. Und dass wir gerettet sind. Man kann fromm sein, aber nicht wiedergeboren. Das ist genauso, wie wenn jemand heiratet. Und dann fragt man, ja, hast du eine Frau? Dann sage ich, ich weiss es nicht. Ja, aber du hast doch geheiratet. Ah, ja, stimmt, ich habe ja eine. Also jeder, der geheiratet ist, und jede Frau, die geheiratet ist, weiss, dass sie einen Mann hat. Und jeder Mann, der geheiratet ist, weiss, dass er eine Frau hat. Und so weiss ich auch, ob ich im Leben Jesus in mein Leben eingeladen habe oder nicht. Das stößt mir nicht einfach zu. Sondern Gott drängt sich nicht einfach in mein Leben. Sondern er klopft an, und wenn wir ihm aufmachen, kommt er rein. Und ich weiss das, ob ich das gemacht habe oder nicht. Wenn ich es nicht gemacht habe, dann ist das jederzeit Gelegenheit, am besten so bald wie möglich. Und jetzt sagt der Paulus eben, so wie wir Jesus aufgenommen haben, so sollen wir auch mit ihm leben. So habe ich ja auch die Botschaft überschrieben, und da sehe ich eigentlich auch die Kernaussage von dem Teil, den wir hier anschauen. So lebt auch mit ihm. Ist das denn nicht selbstverständlich? Muss der Paulus jetzt wirklich nochmal sagen, wie ihr Christus aufnehmt, so lebt auch mit ihm? Ist das nicht natürlich, dass wir das machen? Ist der Satz nicht überflüssig? Wenn er überflüssig wäre, würde er wahrscheinlich nicht da stehen. Ich will nochmal das Beispiel von der Ehe anziehen, wo die Bibel oft braucht, als ein Bild für unsere Beziehung zu Gott. Und auf den bezogen können wir an ein Ehepaar sagen, wenn es mal ein bisschen in die Krise steht, oder? Können wir sagen, ihr habt geheiratet und jetzt lebt auch so, als ein Ehepaar. Denn man kann geheiratet sein und man kann aneinander vorbeileben. Man kann geheiratet sein und man kann sich auseinanderleben. Man kann geheiratet sein und man kann untreu werden. Also wenn ihr geheiratet seid, so lebt auch so, wie es sich für Verheiratete gehört. Und da meint der Paulus, macht da etwas ganz Wichtiges deutlich. Er sagt, wenn ihr Jesus aufgenommen habt, und von dem geht er aus, jetzt lebt aber auch als Menschen, die Jesus aufgenommen haben. Und jetzt wird da etwas ganz, ein ganz wichtiges Prinzip deutlich, das ich euch eigentlich jetzt ans Herz legen will. Ich würde nämlich das ein bisschen anders übersetzen. Ich bin nachher vielleicht gespannt, sei mir denn der Herr Sümanke nachher, ob ich da einen Fundamentalfehler gemacht habe. Ich würde Kernaussage, würde ich sehen, vom Wort her, lebt mit Christus. Es gibt Übersetzungen, wo nachher das sogar so machen, wo es dann sogar heisst, seid verwurzelt, seid gegründet. Ich würde Gewichtig ganz anders verstehen. Lebt mit Christus, damit ihr verwurzelt und erbaut und im Glauben gefestigt werdet. Oder anders können wir sagen, lebt mit Christus, dann werdet ihr im Glauben verwurzelt und ihr werdet gefestigt und standhaft werden. Ich kann das an einem banalen Beispiel vielleicht deutlich machen. Wenn ich jetzt jemandem sage, bin fit, dann denkt er, ja, was ist los? Bin fit. Wie werde ich fit? Dann muss ich ihm sagen, geh regelmäßig trainieren und dann wirst du fit. Ich kann von ihm nicht einfach verlangen, wird fit. Und ich kann nicht einfach einem sagen, bist verwurzelt. Ja, wie mache ich das? Wie bin ich verwurzelt? Wie passiert denn das? Das sind Aufforderungen, wo ich ja nicht viel damit anfangen kann. Bis verwurzelt, bis gefestigt. Und darum meine ich, macht da der Paulus das Prinzip deutlich. Leb mit Jesus, dann wirst du verwurzelt werden und dann wirst du gefestigt. Ich mache jetzt nochmal eine riskante Aussage. Und zwar, ich weiss nicht, ob ein Fürst oder ein Gärtner da ist. Wir haben jetzt die riesen Katastrophe gehabt mit dem Wind. Und was mich verblüfft hat, ist, wenn man so durch die Gegend fährt, dass die Bäume am Rand vielfach stehen geblieben sind von einem Wald und nachher in die nächste Reihe hat es abgeklappt. Hat es die Wälder eigentlich hinten dran abgeklappt? Ich muss eigentlich meinen, die Vorderen hat es zuerst genommen. Aber die Hinteren hat es genommen. Was ist passiert? Ich habe das mal irgendwo gehört und ich nehme an, das ist richtig. Die vorderen Bäume, die sind ständig am Wind ausgesetzt. Viel stärker als die Hinteren. Und jetzt durch das Aussetzen am Wind haben die Bäume Wurzeln geschlagen. Immer wieder, dass sie fester verwurzelt gewesen sind, dass sie dem Wind standhalten können. Und die hinteren Bäume, die sind geschützt gewesen von denen. Aber jetzt ist der Wind so stark eingefahren, dass der Druck so gross geworden ist, dass die hinteren Bäume nicht mehr standhaft gewesen sind mit ihren Wurzeln und alles miteinander gekippt ist. Das heisst, wenn ein Baum sich verwurzelt, dann kann ich ihm nicht einfach sagen, du dich verwurzeln, sondern der verwurzelt sich in dem, dass er im Leben steht oder im Wind, im Wald. Und so kann ich auch an einem Gläubigen auch nicht einfach auffordern und sagen, sieg verwurzelt und sieg erbaut. Sondern wenn ich ihm helfen will und sagen, wie er erbaut wird, dann muss ich ihm sagen, leb mit Jesus. Und wir verwechseln gern, was wir wissen mit dem, was wir leben sollen. Und das möchte ich uns jetzt auch ein bisschen deutlich machen. Für uns ist, wir stehen in der Gefahr, dass der Glaube für uns eigentlich ein Anhäufen von Wissen ist oder eine Wissenschaft. Ich habe gar nichts gegen Wissen und ich freue mich über jeden, der in die Bibelstunde kommt. Ich finde Bibelstudium sehr wichtig. Aber wir betreiben manchmal, oder stehen in der Gefahr, den Glauben wie einen Wissenschaftsbetrieb und nicht wie eine Täterschaft. Und anstelle von Glauben, von gelebten Glauben, tritt geistliches Know-how. Und je mehr geistliches Know-how, das ich habe, je angesehener bin ich vielleicht. Aber was dann vielleicht auch passieren kann, ist der Effekt, dass mit so viel Know-how vielleicht im Leben, wenn das nicht umgesetzt wird, mal ziemlich viel anfängt abblättern. Ich möchte das an einer Grafik da deutlich machen. Jesus kennen, das kann bestimmt sein, von Wissen, von Wahrheit und von Wissen vom Wort Gottes. Aber das Wissen allein, das führt zur Gesetzlichkeit, es führt zur Gleichgültigkeit, und ich habe einen anderen Begriff, zu einer gesetzlichen Gleichgültigkeit. Weil wer nur vom Wissen herkommt und mit dem Leben nicht mitgeht, mit dem Glauben, der steht in der Tendenz, die Bibel mit dieser Frage zu reden, wie weit darf ich mich rauslassen? Was darf ich noch? Kann ich das auch noch? Und dann, wenn man danach sich in eine Sünde verstrickt und weiss, das ist irgendwie nicht ganz korrekt, dann staune ich manchmal, wie das Wissen vorkommt und wie hochtheologisch man bestimmte Fragen klärt. Zum Beispiel die Frage 6 vor der Ehe. Dann auf einmal wissen alle, dass es da nicht einen Vers gibt, der sagt, bevor du vor dem Traualtar gestanden bist, solltest du keinen Sex haben. Dann wird man auf einmal unheimlich spitzfindig und alles andere, was die Bibel zu dem Thema sagt, Das ist nur zweitrangig, weil das nicht direkt ausgesagt wird. Und so kommt man zu einer gesetzlichen Gleichgültigkeit. Wir behandeln die Bibel, wie wenn es ein Rechtsbuch wäre. Wie es etwas wäre, wo etwas, eine Sache von der Juristerei wäre. Es artet dann in Rechthaberei und auch in Streit aus. Mit Jesus leben hat eine andere Komponente. Mit Jesus leben, das ist ein Leben von Wahrheiten. Da entsteht Liebe und Geborgenheit. Im vorigen Fall, mit dem Wissen, tun wir unsere Ängste führen. Die Angst, es lange vielleicht nicht. Angst, ich muss das noch und das noch und das noch, sonst sage ich bei Gott abgelehnt. Aber wenn ich mit Jesus lebe, dann bestimmt viel stärker und je länger, je mehr Liebe und Geborgenheit mein Leben. Und ich werde verwurzelt und erbaut und gefestigt im Glauben. Mit Jesus leben heisst, dass ich eine andere Frage habe in meinem Leben. Nicht, wie weit raus kann ich noch gehen und was liegt noch alles drin. Wo tue ich den Zorn Gottes noch am wenigsten reizen? Sondern Leben mit Jesus heisst, Jesus, was gefällt dir? An was hast du Freude? Mit Jesus leben heisst, dass ich meine Entscheidung in dem, was ich mache im Tag, Jesus eine Komponente ist. Wir haben das schon mal angeschaut. Was würde Jesus machen an meiner Stelle? Was wäre ihm wichtig? Dass Jesus für mich eine Wirklichkeit wird. Dass er in meinem Alltag eine Bedeutung hat. Dass er nicht einfach jemand ist, eine Instanz, wo meine Religiosität abnimmt. Und wo ich genug Religiosität ihm entgegenbringe, dass ich dann kann sagen, jetzt ist er zufrieden. Sondern, dass ich eine Beziehung zu Jesus habe. Dass ich frage, was ist dir wichtig? Was gefällt dir? Was soll ich jetzt machen? Dass ich mich nicht ergibe, in viel Wissen. Zum Beispiel haben wir das Wissen, wir müssen viel, viel beten. Und wir tun das einander immer wieder vorheben. Manchmal fast. Ich sage nichts dagegen, dass wir uns ermutigen zum Beten. Aber ich habe etwas dagegen, wenn wir uns gegenseitig abdrucken und einem anderen immer zu verstehen geben, du betest zu wenig und nochmal betest zu wenig. Obwohl wir gar keine Ahnung haben, wie der betet und wen der betet. Und so können wir einander verdrücken. Aber ich kann auch in einer Beziehung mit Jesus leben und sagen, jawohl, Jesus, ich weiss, dir ist es wichtig, dass ich mit dir rede. Dass ich mit dir das teile, was mich bewegt, und ich will das auch tun. Aber ich weiss, ich bin auch da nicht perfekt. Aber ich will das. Und ich weiss, ich kenne immer mehr. Aber eins, was mir wichtig ist, dass ich mit dir wirklich das teile und das Leben teile. Jesus hat übrigens selber gesagt, dass er nichts von endlosen Gebeten haltet. Und er noch uns unseren Vater gegeben hat. Jesus haltet viel mehr davon, von Offenheit, von Ehrlichkeit. Und wenn wir mit uns selber ehrlich werden, auch mit unseren Mängeln, auch mit unseren Unvollkommenheiten im Glauben, je besser können wir verwurzelt werden. Je besser können wir den Weg miteinander gehen. Je besser können wir uns stützen. Je mehr hat Liebe Raum, weil ich auf das Mal realisiere, nicht nur ich kämpfe an dieser Stelle, auch der andere, aber wir kämpfen, weil es uns wichtig ist. Ich habe schon jemanden beobachtet, dass Menschen, die einen sehr hohen Standard hatten, an Anforderungen an andere, selber ganz, ganz tief gefallen sind. Weil sie nicht verwurzelt gewesen sind, sondern sie haben einen Haufen Wissen gehabt, was man dürfen und was man nicht dürfen. Aber sie haben das Leben mit Jesus nicht verstanden. sind hingegebene Menschen, aber sie haben es nicht verstanden und sind tief, tief gefallen. Und sind in dem Falle zur Besinnung gekommen und sind auch barmherziger geworden mit anderen Menschen, die Schwierigkeiten haben, die sie vielleicht gar nicht kennen. Aber sie haben dann erfahren, dass Gott ihnen gnädig ist. Und was ich dort immer erlebe, ist, dass ich den Menschen, wo so etwas passiert, ich ihnen ganz stark muss sagen, schau, Gott kann dir tatsächlich vergeben, wenn du wirklich bereust. Sie können das fast nicht glauben. Wisst ihr warum? Weil sie selber fast nicht können vergeben, wenn jemand einen Fehler macht. Weil sie so perfekt sind. Und dann kann das oft dazu helfen, dass sie barmherziger werden. Leben mit Jesus heisst, dass ich mit Jesus unterwegs bin. Heisst, dass ich mit Jesus in einer Beziehung stand. Heisst, dass ich mit Jesus meine Nöte, meine Sorgen, meine Freude kann teilen. Es heisst, dass es mir wichtig ist, was Jesus sagt. Dass ich eben nicht stelle, nicht weil man nicht soll stellen, sondern weil das Jesus nicht gefällt. Und ich will mit Jesus leben. So macht niemand von uns, wenn einem Mensch Gefallen und Eindruck machen will, dann macht er bestimmt nicht das, was dem widersteht. Also er macht den Fehler nicht, den ich ja mal seine Zeit gemacht habe. Kennt ihr die Hundegeschichte, oder? Ich mit dem Hund bin spazieren, um meine Frau irgendwo zu sehen, oder? Wenn ich damals schon gewusst hätte, dass sie allergisch ist auf Hunde, hätte ich natürlich nicht den Hund mitgenommen. Das war natürlich völlig das Verkehrte gewesen, aber das habe ich nicht gewusst. Das heisst, wenn mir ein Mensch wichtig ist, dann schaue ich darauf, dass ich das tue, was ihm gefällt und nicht das, was ihm nicht gefällt und widersteht. Und das ist eigentlich das, was der Paulus da meint. Lebt mit Jesus. Lebt so, dass ihr wirklich in der Gesinnung von ihm lebt. Fragt euch, was gefällt Jesus, was ist ihm wichtig. Und dann werdet ihr verwurzelt werden. Übrigens, zu dem vorher gibt es da noch einen Vers, wo der Paulus der Korinther sagt, Erkenntnis bläht auf, Liebe baut auf. Das ist ein interessanter Zusammenhang, wo er das sagt. Da geht es auch um eine knifflige Frage, um Opfer. Und eigentlich könnten Christen Opfer essen. Das ist kein Problem, auch wenn es von Götzen geopfert ist, sagt er. Aber, auch wenn ihr die hohe Erkenntnis habt, dass ihr die Freiheit habt, und wenn ihr daraus einen Rechtsfall macht, und euch gegen die anderen, die mit dem noch ein Problem haben, einfach die übergönnt, dann bläht euch die Erkenntnis auf. Aber die Liebe baut auf. Also die Liebe kann dann auch ein Opfer bringen. Ich will nochmal das die Folie auflegen, die ich schon mal aufgelegt habe, um einfach das Wachstumsprinzip vom Glauben nochmal deutlich zu machen. Gottes Willen erkennen, verstehen, was Jesus will uns dann tun. Und durch das entwickle ich mich, durch das wachse ich. Also das heisst, wenn ich lerne Auto fahren, dann lerne ich nicht Auto fahren, indem dass ich 20 Stunden im Theoriesaal sitze vom Fahrlehrer. Sondern dann lerne ich Auto fahren, indem dass ich ins Auto hineinsitze und der Fahrlehrer neben mir sagt, jetzt machst du das so und jetzt drückst du die Kupplung so und Schaltung so. Und dann hoppert es am Anfang und so weiter mit der Zeit, gibt das Routine und mittlerweile braucht man den Fahrlehrer nicht mehr und wir können Auto fahren und die meisten von uns unfallfrei. So lernen wir. Und so lernen wir auch im Glauben. Wir lernen im Glauben nicht in dem, dass wir im Auto sitzen und ständig zulassen, was wir machen müssen und machen es nicht. Wir können uns lang sagen, vertraue Jesus. Vertraue es doch einmal, wage es doch einmal. Wann hast du das letzte Mal mit Jesus etwas gewagt, wo über das rausgeht, wo du schon von Anfang an gewusst hast, es klappt sowieso? Wann hast du das letzte Mal mit Jesus etwas gewagt, wo du gewusst hast, und wenn da nicht Jesus eingreift, dann funktioniert es nicht. Und je mehr wir mit Jesus leben und ein geistliches Know-how pflegen, sondern mit Jesus leben, je stärker werden wir verwurzelt sein. Und je mehr werden wir können auch gelassen sein. Gott wird es richten. Manchmal bin ich selber, also, ich habe mich so erinnert, das Haus, das wir bekommen haben in Zürich, das ist für uns wieder ein Wunder gewesen. Und wir haben rotiert und sind gefahren und hin und her und es hat nie etwas geklappt. Und sonst habe ich immer gewusst, es wird eine Lösung geben. Und plötzlich ist sie da gewesen. Und ich habe das schon viel erlebt. Und ich merke, dass je mehr ich so Sachen erlebe, je gelassener werde ich in angespannten Situationen, dass ich sage, ich weiss jetzt die Lösung noch nicht, aber Jesus wird eine Lösung haben. Gott wird es lösen. Und wir auf ganz erstaunliche Art und Weise. Aber es ist wichtig, dass wir uns auf solche Sachen einlassen. Dass wir Jesus erleben. Dass er für uns sorgt. Dass wir unsere Sorgen ihm bringen. Wann hast du das letzte Mal Jesus deine Sorgen gebracht? Wann hast du ihm einfach von der Leber weg gesagt, was dich beschäftigt? Wo du nicht rauskommst? Was du nicht verstehst? Jesus und Gott wollen unsere Liebe. Und wenn er Liebe will und uns Liebe gibt, sagt er, ich will eigentlich eine Beziehung zu dir haben. Ich will, dass du mit mir lebst. Ich will einen Platz haben in deinem Leben. Und ich will, dass du mit mir teilst, was dich beschäftigt. Genug werden wir aufgefordert. Alle eure Sorgen werfen auf ihn, denn er sorgt für euch. Gott sieht das nicht als einen Egoismus, sondern als eine Selbstverständlichkeit. Was würden Sie sagen, oder wie würden Sie denken, wenn ein Kind von Ihnen zu Ihnen kommt, wo in einer grossen Not ist? Und jetzt kommt das Kind zu Ihnen und sagt, du, ich habe ein riesiges Problem. Hast du einen Moment Zeit, kannst du mir helfen? Was würden Sie sagen als Vater und Mutter? Da komm doch weg, ich bin doch nicht da für deine Probleme. Stör mich doch nicht. Oder würde ihr das Herz nicht höher schlagen? Dass sie wieder denken, so ein Vertrauen hat das Kind zu mir. Und was ist denn das, was Gott uns sagt? Er will uns Vater sein. Und was ehrt ein Vater, wenn das Kind kommt? Das ist das, was Gott wünscht. Und das ist das, was der Paulus da sagt. Lebt mit Jesus. Und wenn ihr mit Jesus lebt, dann werdet ihr verwurzelt und aufgebaut und fest gegründet im Glauben. Und wenn Widerstand kommt und wenn falsche Lehren kommen, dann werdet ihr nicht wie durch den Wind einfach gerade umblasen. Wie ihr dann könnt sagen, ich kenne Jesus. Und ich habe schon bei Mengen Strömungen, habe ich nicht einmal die Strömungen durchschaut. Aber ich konnte eins sagen, ich kenne Jesus anders. Das hat mir gelangt. Ich kann nicht mehr so 100 Bücher lesen und weiss, ich kann überall anrennen. Ich kenne Jesus anders. Ich bin jetzt schon 20 Jahre im Glauben. Je mehr wir Jesus erleben, je mehr Jesus eine Wirklichkeit ist in unserem Leben, je stärker sind wir verwurzelt. Je mehr können wir erkennen, in seine andere Richtung geht. Und dann werden wir aufgefordert zu überfließendem Dank. Daraus heraus sollten wir überfließend danken. Psalm 95 sagt, kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Jauchzen! Das ist also fast wie klatschen. Jauchzen, da muss man mal schauen, was das, also es ist ein Jauchzen, wie wir wahrscheinlich denken, ja, das ist ja unwürdig, wenn man so jauchzt. Aber Gott freut sich auch, wenn wir Freude haben an ihm, wenn wir dankbar sind für das, was er gemacht hat. Und ich will immer gerne einen profanen Vergleich machen. Normalerweise, wenn man etwas kauft, wo man schon lange ersehnt hat, und dann kommt man es übergeschenkt oder man kann es sich selber leisten, dann freut man sich in der Regel enorm. Und wenn man sich freut, dann sitzt man selten da und sagt, ich freue mich. Es ist einfach erfreulich. Es ist so eine riesen Freude. Wer sich freut, der weiss ja gar nicht recht, wann mit dieser Freude. Das kribbelt, das juckt, denn die einen gumpert vielleicht rum, die anderen studieren nur immer dem nach. Und wenn wir uns für ganz weltliche Sachen so freuen, wie viel mehr sollten wir uns über das freuen, von Herzen, was Jesus für uns tun hat. Mit Jesus leben. Wir müssen uns nicht darum sorgen, dass wir verwurzelt sind und dass wir im Glauben gegründet sind. Wir müssen uns nur darauf konzentrieren, echt mit Jesus zu leben. Echt, ehrlich zu sein, aufrichtig, vorwärts zu gehen, mit Jesus zu leben. Alles andere passiert automatisch, wie bei diesen Bäumen. Wir müssen uns einzig und allein auf Jesus ausrichten. Und alles andere passiert dann. Das ist der Reifeprozess. Das ist der Wachstum im Glauben. Und ich würde da das Zentrum von dieser Aussage sehen. Nicht in Seid verwurzelt und gegründet, sondern so lebt auch mit Jesus. Dann werdet ihr verwurzelt, dann werdet ihr gegründet und dann werdet ihr im Glauben gefestigt sein, dass ihr könnt in das Leben, durch das Leben gehen und bestehen auch im Glauben. Ich bete mit uns. Vater, ich werde immer wieder auch ergreifen von dem Gedanken, dass du mit uns in einer Beziehung stehen willst. Dass du nicht einfach den Richter bist, der schaut, was wir falsch und richtig machen. Sondern dass du unser Vater willst sein. Und wir deine Kinder. Denn wie viele, dass sie dich aufgenommen haben, denen hast du das Recht gegeben, dass sie deine Kinder heissen. Und du willst nicht einfach uns kontrollieren, sondern du willst mit uns leben. Du willst unsere Liebe, von uns geliebt sein und uns lieben. Und ich danke dir, dass das im Zentrum von unserem Glauben steht. Und ich bitte dich auch, dass du uns dass auch in den nächsten Tagen wieder vor Augen haltest und bewusst werden lässt, dass wir das, was wir wissen, auch umsetzen. Auch die kleinen Sachen. Dass wir Nähe zu dir suchen. Und dass wir immer zutiefst wissen, dass du Freude hast, wenn wir mit allem, mit Freude und Leid zu dir kommen. Und dass dich das ehrt. Und dass wir durch das Vertrauen zu dir, durch das Leben mit dir, dann auch gefestigt und verwurzelt werden im Glauben. Weil wir schon viel erlebt haben, dass du zuverlässig bist, dass du uns nicht hängen lässt, dass du uns durchtreibst, auch durch ganz tiefe Täler durch. Ja, mit dir wollen wir leben. Amen.